Eins, zwei, drei, hört ihr mich alle? Ja. Ja, ist das gut? Gut. Ich habe heute die Ehre, euch mitzuteilen, was mir auf dem Herzen liegt, und ich möchte davor gerne noch beten. Ja, danke Gott, dass wir jetzt hier zusammen sein können, und ich bitte dich, dass du alles, was ich sage, dass du durch mich sprichst und dass alles, was gesagt werden soll, gesagt wird, und dass alle, die hier sind, das mit dem Herzen begreifen können, und ja, dass du mit deiner Liebe hier wirkst. Amen. Genau. Zu Beginn habe ich so eine kleine Frage zum Einstieg, die jeder so für sich beantworten kann. Ich muss näher ran. Gut. Geht das so besser? So, also nochmal eine Frage, die ich euch stellen will, die ihr jetzt für euch im Stillen beantworten könnt. Denkst du, dass Gott dich liebt? Und mir geht es dabei nicht darum, was du als guter Christ denken solltest oder was du vielleicht in der Bibel gelesen hast, sondern was glaubst du gerade wirklich in deinem Innersten? Und wenn ich ehrlich bin, dann ging es mir oft so, dass ich gedacht habe, boah, die Frage, die kannst du eigentlich wirklich nicht mit einem ehrlichen Ja beantworten. Wenn mich jetzt jemand Fremdes auf der Straße angesprochen hätte und mich gefragt hätte, liebt Jesus dich oder liebt Gott dich, dann hätte ich gesagt, na klar, Gott liebt mich, ich bin doch Christ und das muss doch so sein. Aber oft war es in meinem Herzen irgendwie doch so ganz anders, und tief in mir habe ich oft dran gezweifelt, ob Gott mich wirklich liebt. Genau, und das soll jetzt so dieser kleine Einstiegsgedanke sein. Ich möchte heute Abend mit euch teilen, was mir in letzter Zeit was mich sehr beschäftigt. Und ich bin da selber gerade noch sehr am Lernen und habe auch erst angefangen, aber ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass es ziemliche Kraft hat in unserem Leben. Und ich merke es auch jetzt schon bei mir selbst, dass sich schon allein in der letzten Woche was in mir verändert hat. Das Thema hängt ziemlich stark mit der Frage zusammen, wer bin ich eigentlich? Und im Laufe unseres Lebens bekommen wir da so ganz verschiedene Antworten. Je nachdem, ja, also ich bin zum Beispiel ein Kind von meinen Eltern, ich bin eine Schwester, ich bin ein Enkelkind, ich bin heute sogar Jushu-Teilnehmer, seit kurzem bin ich auch eine Verlobte, und das ist, was macht das so mit meinem Leben? Und genau, und jeder von euch steht im Alltag irgendwo. Ich bin zum Beispiel im Krankenhaus als Auszubildende für die Kinderkrankenpflege, und ja, irgendwo hat es was mit mir zu tun, und jeder definiert sich so über seine verschiedenen Dinge, die er so den ganzen Tag eigentlich macht. In meinem Leben war das dann so, als ich Grundschule war, fing das schon an, war Schule natürlich so ein Punkt. Da kommt man als so kleiner Knirps in die Schule und muss dann auf einmal Aufgaben lösen, wird dann auch noch bewertet danach. Das ging dann bei mir in der zweiten Klasse los, als ich dann begriffen habe, dass ich Mathe nicht verstehe und es eben nicht begreife und meine Eltern zahlreiche Stunden in mich investiert haben, um mir diese Zahlen beizubringen, die ich dann danach nach stundenlanger Arbeit irgendwie trotzdem nicht verstanden habe. Und ich war echt nicht gut. Also in der zweiten Klasse habe ich schon meine erste 5 in Mathe bekommen, und ich habe eine Schulangst daraus entwickelt. Teilweise bin ich irgendwie im Haus rumgerannt, schlafwandelnd, weil das mich so unter psychischen Stress gestellt hat. Und das war für mich eine echte Angst. Und es ging dann auch weiter in der 5. Klasse. Und da hat dann mein Mathelehrer angefangen, einen Test zu schreiben in der ersten Stunde, und meinte, ja, ich will mal wissen, was ihr so für Leistungen bringt. Und da schreiben wir jetzt einmal eine Arbeit. Und ich saß da und dachte so, okay, und ich habe keinen Plan gehabt. Und letztendlich habe ich dann eine 6 bekommen als erste Note auf dem Gymnasium, wo ich nie hin wollte, weil ich dachte, ich bin zu schlecht dafür. Und in so einem kleinen Kinderkopf macht das echt viel. Also ich habe dann angefangen zu denken, okay, eine 6 ist auf Schulsprache ungenügend. Und dass das nur meine Leistung bewertet, das habe ich nicht verstanden. Ich habe mich bewertet gefühlt als Mensch. und habe bemerkt, das geht dann auch mit Chemie und Physik und Latein so weiter. Und irgendwo habe ich dann die Hoffnung an mich selbst aufgegeben und dachte so, boah, du bist ungenügend. Das ist schlechter als eine 5 und 5 ist mangelhaft. Also schlimmer geht's nicht mehr. Und das übertrug sich dann so auch noch auf ein paar andere Lebensbereiche irgendwie, weil ich das halt auch immer wieder erfahren habe, dass ich so schlecht war in der Schule. Und es gab auch Fächer, wo ich gut war, aber natürlich habe ich mich dann darüber identifiziert. Und naja, irgendwie weitet sich dann so eine Erfahrung in einem aus und so ein Satz prägt sich dann so tief ein. Und dann habe ich Gott kennengelernt, so richtig. Also ich bin christlich aufgewachsen, aber Gott begegnet bin ich dann erst später so richtig in meinem Herzen. Und da habe ich mich gefragt, okay, ich weiß so grob, wer ich bin, aber wer ist denn eigentlich Gott? Und da steht in Johannes 14, Vers 6, ein Vers. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das hat Jesus gesagt und er hat da mit seinen Jüngern geredet. Und über wen redet er hier? Er scheint über seinen Vater zu reden, aber das ist sicher nicht Josef, der Zimmermann, sondern weil Jesus Gottes Sohn war, redet Jesus hier über seinen Vater Gott, also den Gott Israels. Und er erklärt den Jüngern hier auch ziemlich viel von seinem Vater. Es geht dann weiter. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater. Das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du das sagen? Zeig uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Und Jesus scheint hier seine Jünger richtig zu drängen, doch zu glauben, dass Jesus und der Vater verbunden sind und dass sie den Vater schon sehen und es scheint ihm echt wichtig zu sein. Und ich finde die Situation eigentlich ziemlich witzig. Jesus sagt so, ihr werdet meinen Vater erkennen, ihr habt ihn bereits gesehen. Und Philippus sagt darauf, na Jesus, zeig uns doch mal deinen Vater. Und vor 3 Sekunden hat Jesus noch gesagt, hey Leute, schön, jetzt zeige ich euch mal meinen Vater. Und es ist toll, dass ich ihn euch mal vorstellen konnte. Und Philippus sagt so, Jesus, stell uns doch mal deinen Vater vor. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt meinen Papa hier vorholen würde und sagen würde, ja, hier ist mein Papa, schön, wir sind eine Familie und so. Und der setzt sich wieder hin und ihr fragt mich, stell uns doch mal deinen Vater vor, wir wissen nicht, wer es ist. Also das ist eine vollkommen lustige Situation eigentlich. Und da habe ich mich dann gefragt, na, hat Philippus da vielleicht gerade nicht so wirklich zugehört, hat er geschlafen oder was weiß ich, vielleicht hat er es nicht ganz mitbekommen. Aber es war ja nicht nur Philippus, der da ein Verständigungsproblem zu haben schien, es waren ja auch die anderen Jünger, die das irgendwie nicht verstanden haben. Und in den 3 Jahren, die Philippus mit Jesus unterwegs war, da gab es eigentlich kaum einen Moment, wo er nicht an der Seite von Jesus war. Und auch die anderen Jünger waren ja immer bei ihm, aber auch die hatten irgendwie diese Situation nicht verstanden. Und sie hatten keine Vorstellung, wer und wie dieser Vater sein könnte. Und ich habe dann so überlegt, ich glaube, viele von uns, die leiden so unter diesem Philippus-Syndrom. Wir haben keine wirkliche Vorstellung davon, wie ist denn Jesu Vater, wer ist denn der Vater? Und wir hören so oft im Gottesdienst oder ja auch im Lobpreisabend und manche von uns sogar schon seit klein auf in der Kinderstunde und in der Bibel so den Satz, Gott ist dein Vater. Und eigentlich war das, ja, der Satz ist eigentlich voll wichtig, sonst würde er ja nicht so oft in der Bibel stehen. Aber ehrlich gesagt geht es uns oft so, wir hören so, ja, Gott ist dein Vater und wir denken so, ja, okay, schön. Und dann hat sich das. Aber ich habe dann überlegt, woran könnte das liegen? Und es liegt einfach daran, wie stellen wir uns eigentlich einen Vater vor? Und diese Vorstellung wird nun mal von demjenigen geprägt, den wir unser Leben lang so genannt haben, also Vater, und es ist unser eigener Vater. Und da gibt es so verschiedene Gottesbilder, und jetzt möchte ich die Anspielgruppe nach vorne bitten, denn die hat dazu ein Anspiel vorbereitet.
Meine Tochter, was ist los mit dir?
Das ist kompliziert.
Wenn das wirklich so kompliziert ist, dann lass uns mal rausgehen und darüber reden.
Ja, endlich mit der Arbeit fertig. Alles wieder verräumt hier. Mal gucken, ob die Zeitung schon da ist. Ja, liegt zwar unten, aber ist da. Sport. Steffi, könntest du mir was zu trinken bringen? Ja, danke, endlich.
Oh, schau mal, ich hab meine
Zweite. Ja, 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 warte.
Voll cool, oder?
Ja, warte. Warte.
Na, was sagst du?
Na, aber schwer ist das ja echt nicht, oder? Guck dir das doch mal an. Und hier?
Wenn ich nicht so gut bin, ist das doch super.
Naja. Guck mal hier, das hättest du im Kopf lösen können. Da und das. Ihr habt das sogar im Taschenrechner.
Nein, gar nicht.
Ja. Ach. Das hättest du echt besser machen können. Auch wenn es eine 2 ist. Hier, nimm deinen Wisch wieder mit. Eigentlich fehlt noch was zu essen. Steffi! Ja, wo bleibt die denn? Mensch, Steffi! Na, vergiss es. Kommt wieder keiner her. Alles selber machen. Ja, wenigstens mein Bier noch. Plastebecher.
Ich hoffe, wir konnten alles miteinander klären. Und wenn du irgendwelche Probleme hast und irgendwelche Sorgen und Nöte, kannst du gerne zu mir kommen und wir können über alles sprechen.
Ja, das waren so 2 Vaterbilder. Vielleicht hat es euch an etwas erinnert. Und jetzt so wieder so eine Frage, die du für dich selbst beantworten kannst. Wie hast du deinen Vater erlebt? Welche Erinnerungen fallen dir spontan ein? Und die Jenny, die wird uns da jetzt auch nochmal Anteil geben von dem, was sie erlebt hat.
Genau. Was ich vorneweg noch sagen will, ich liebe meinen Papa von ganzem Herzen und wir haben noch eine gute Beziehung. Aber ja, es ist schwierig. Meine Vaterbeziehung hat schwierig angefangen, als ich meine Eltern getrennt haben, wo ich so ein halbes Jahr alt war. Und ich dann mit meiner Mutti in eine Wohnung gezogen bin. Und da halt mein Papa auch nicht oft gesehen habe. Genau, also hatte ich immer schon so eine Distanz zu meinem Papa. Und ja, es macht halt auch dann später meiner Kindheit immer so den Eindruck, ja, dass er sich gar nicht so richtig für mich interessiert, weil er sich auch nicht so oft gemeldet hat. Das sind halt jetzt noch so die Eindrücke, die hängen geblieben sind. Er war dann, hat schon manchmal was mit mir gemacht am Wochenende. Und da waren wir aber meistens bei meiner Oma. Aber ganz selten, da kann ich mich noch dran erinnern, einmal waren wir zusammen rodeln. Nur ich und mein Papa, das war übelst spitze. Aber da ist trotzdem so was Negatives noch hängen geblieben. Als ich da gerodelt bin, stand er dann oben und hat auf sein Handy geschaut und eigentlich gar nicht mit mir so Zeit verbracht. Ich bin halt dort gerodelt, wieder hoch, wieder runter gerodelt, aber so richtig dabei war eigentlich nie. Und es hat halt schon also ein Bild hinterlassen, ja, eigentlich interessiert er sich gar nicht. Er macht es zwar, weil er es muss, weil er mein Vater ist, aber eigentlich sieht er mich gar nicht. Und mit diesem Gefühl bin ich eigentlich ganz lange ja, so rumgerannt. Eigentlich sieht mich mein Papa gar nicht. Und er nimmt mich eigentlich gar nicht ernst. Genau, und dann war es auch so, in der, was ihr gerade gesehen habt in der Schule, mein Papa war immer stolz auf mich oder ja, hat sich gefreut, wenn ich eine Eins mit nach Hause gebracht habe oder wenn ich ihm das gesagt habe. Ja, und dann habe ich mich total angestrengt in der Schule, aber wenn es dann mal nicht so gut war, hat er auch sehr rumgemeckert oder gesagt, oh, das kannst du doch besser, streng dich das nächste Mal doch ein bisschen besser an. Also habe ich natürlich auch immer so dieses Bild auch von Gott gehabt, so, ja, du musst Leistung bringen, dann habe ich dich lieb, dann bist du gut. Ja, und noch was mich so an meinen Vater erinnert, ist, dass er sehr viel Wert auf sein Äußeres legt und ja, auch gerne abnehmen will, weil er schon ein bisschen Bierbauch hat. Also was ich eigentlich ganz schlimm finde, aber er anscheinend schon. Und genau, und da hat er halt so eine Diät mal gemacht und ich saß halt daneben und wir haben zusammen bei meiner Oma Mittag gegessen und dann hat er so zu mir gesagt, ja, du kannst eigentlich auch mal ein bisschen aufpassen, was du so isst. Lass doch mir mal die Kohlenhydrate weg, das tut dir bestimmt gut. Und natürlich hat es mir schon ziemlich weh getan, weil ich schon immer so ein bisschen ja, mit meiner Figur auch Probleme habe. Und ja, es war dann eigentlich dann immer so das Bild dann von meinem Papa, eigentlich bin ich gar nicht schön genug und eigentlich ja, mag er mich gar nicht so, wie ich aussehe oder er findet mich nicht schön, so wie ich bin. Genau.
Dankeschön. Genau, ihr habt es jetzt gehört, wie es der Jenny ergangen ist. Und es gibt noch so viele andere ja, Eigenschaften, die ein Vater so haben kann. Und ja, gerade so durch Scheidung der Eltern passiert da sicher auch viel bei Kindern. Ich sehe es im Krankenhaus ganz oft, viele Kinder kommen und nur die Mama ist da und dann kommt der Papa und die sind nicht mehr zusammen und das ist voll kompliziert. Und da bin ich echt dankbar, dass mir das nicht so geht. Und es gibt, ja, ich weiß nicht, wie ihr euren Vater erlebt habt und manche Leute erleben auch echt Gewalt und das habe ich auch schon im Krankenhaus mitbekommen. Das hat mir echt das Herz gebrochen, so einen kleinen Jungen zu sehen, der überall blaue Flecke hatte und der Vater ihn einfach da körperlich missbraucht hat. Und oh, das war echt hart an der Grenze so. Und genau, es gibt so viele verschiedene Dinge, die uns da prägen. Und es gibt natürlich, es ist natürlich nicht jeder Vater so total schlimm oder keine Ahnung, so krass, aber Menschen machen Fehler und Menschen sind nicht perfekt und es reicht, wenn man mal was nicht sagt oder ja zum Beispiel mal kein Lob ausspricht und da bin ich meinem Papa echt dankbar, wie das so zwischen uns gelaufen ist und ich bin da echt froh, dass ich dann nicht so viel, ja, also bei Gott war das dann, als ich dann zu Gott kam, war mein Vaterbild auch erstmal so, okay, Gott, wie bist du eigentlich? Aber dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass Gott mich liebt und konnte das annehmen und genau, das war voll gut. Und es gibt aber auch andere Einflüsse, die unser Denken von Gott beeinflussen. Das sind zum Beispiel die Gesellschaft, die Kunst und auch die Kirche. Also ich höre so oft das mal, ja Gott, das ist so ein alter Mann irgendwo fern in den Wolken. Oder manche denken auch, es ist so eine positive Macht oder Gott gibt es überhaupt nicht. Und ja, wenn es Gott gäbe, dann würde ja nicht das und das passieren. Oder Gott so als Polizist, der immer mit dem Zeigefinger über drauf zeigt und sagt, ich habe das gesehen und du hast das nicht gemacht. Und so diese Sprüche, die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott zuerst. Und das kennt ihr sicher alle. Und in der Kirche, so wie ich es erlebt habe, ist es oft leider auch nicht anders. Dann werden solche Bilder auch manchmal nur mit religiöser Farbe so übermalt. Das ist jetzt nicht in jeder Kirche so, aber mir ging es oft so, so Gott ist der gerechte Richter und du bist ein schlechter Sünder und wir sprechen dann so Gebete so, ich armer elender Sünder und ich krieche im Dreck vor dir und wir müssen uns noch schlecht genug fühlen und dann kann Gott uns vielleicht annehmen. Wir müssen erst die 10 Gebote halten, damit wir gerecht sind und zu Gott kommen können und ja, ich muss erst gut sein und gute Werke tun und meinen Nächsten lieben. Und das ist alles wichtig, aber aus welcher Herzenshaltung machen wir das raus? Und je nachdem, was wir dann eben erleben, entwickeln sich die Bilder von unseren Vätern auf Gott. Also Gott sitzt irgendwo im Himmel und interessiert sich nicht. Die Jenny hat es gerade erzählt, ihr ging es dann auch so, Gott, ja, interessierst du dich überhaupt für mich? Findest du mich schön? Oder ich muss erst alle Gebote halten oder ja, was ich jetzt auch schon gesagt habe. Und dann kommt man irgendwann zum Schluss, beziehungsweise ging mir das oft, ich bin zu schlecht irgendwie für Gott. Und ich muss erst alle Gesetze halten. Und wir Menschen, wir lieben so Regeln und Gesetze irgendwie. Und es wurde uns so von klein auf ja, irgendwie aufgedrückt, du musst erst alle Gesetze halten. Und manchmal ist auch die Erziehung unserer Eltern so, okay, bitte geh jetzt ins Bett und sonst passiert das und das. Und irgendwie projizieren wir das dann auch auf Gott. Und dann denken wir, Gott liebt mich, wenn ich das und das tue und Gott liebt mich eben nicht mehr, wenn ich das und das tue. Und diese Mentalität, die war auch viele Jahrtausende lang im Volk Israel da. Und ja, viele von euch kennen sicher die Mosebücher und da stehen ziemlich viele Gesetze drin, was die Juden denn alles so beachten mussten. Das waren 365 Verbote für jeden Tag eins. Tue nicht. Und 248 Gebote, tue. Und da war in den Köpfen von den Juden irgendwie so, okay, ich muss jetzt gerecht sein, da ist kein Platz mehr für einen Vatergott. Und ich habe mich oft so gefragt, wenn Gott so ein liebender Vater ist, warum ist er im Neuen Testament dann irgendwie so anders? Also hat Gott sich auf Seite 1036 überlegt, ja, jetzt bin ich mal nett und lieb und bin jetzt ein lieber Papa und vorher habe ich alle irgendwie zerstört und unterdrückt. Aber das ist völliger Schwachsinn, weil Gott sagt, ich bin derselbe und ich bin immer derselbe und ich war gestern und bin heute und werde morgen derselbe sein. Deswegen kann das schon mal nicht stimmen. Nochmal auf die Gebote und Verbote zurückzukommen. Die waren nicht dazu bestimmt, dass die Juden sie halten sollten. Gott hat ihnen nicht dieses Werk auf den Kopf gedrückt und gesagt, so jetzt bitteschön, mach mal bitte. Und dann darfst du vielleicht zu mir kommen. Gott hatte eigentlich gar nicht die Erwartung, dass sie das schaffen, sondern es sollte ein Spiegel sein und eine Leitlinie dafür, dass die Menschen endlich verstehen sollten, ich schaffe das gar nicht, zu Gott zu kommen. Ich bin aus mir selbst heraus, ich schaffe das nicht, ich bin zu schlecht dafür oder ich kann es einfach nicht erbringen. Und mit dieser Haltung sollten sie sich an Gott wenden, aber auch nicht, damit er wiederum sagt, ja, hast es mal wieder nicht geschafft, schön, dass du kommst. Und übrigens hier, die Gebote musst du auch noch halten, hast du auch versagt. Sondern warum wollte Gott, dass die Menschen sich an ihn wandten? Warum wollte er das so unbedingt? Und die Antwort darauf für mich ist, er wollte sie gesund lieben. Wie ein Papa, der sein Kind verletzt sieht und mit ihm leidet. Und damit er ihnen sagen konnte, hey, ich bin für dich da und ich weiß, dass du es nie schaffen wirst, aus dir heraus gerecht zu werden. Aber komm zu mir und ich werde dir helfen. Und ich finde dieses Beispiel von König David so genial. Gott sagt von David, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Und das heißt, ich habe eine ganz, ganz enge Beziehung zu dir. Und wenn ich mir das Leben von diesem Mann so angucke, denke ich, hä, warum? Ich meine, er hat Ehebrecher, er war Mörder, er hat sonst was für Mist gebaut. Und da sagt Gott, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Steht nicht irgendwie, du sollst nicht töten und nicht ehebrechen, hat Gott das irgendwie vergessen. Aber darum geht es einfach nicht. David hat einfach verstanden, es geht darum, dass ich an Gottes Herz dran bin. Und das sieht man in seinem Psalm so gut. Er lobt Gott da und es geht ihm eigentlich total blöd. Und er hat ihn auch teilweise, David hat sich so dieses Recht rausgenommen, Gott auch total anzuklagen und ja, Gott, warum lässt du das zu? Wenn man das mal liest in dem Psalm, das ist total krass, wo wir so denken, oh, man darf den heiligen Gott doch nicht beschimpfen, aber David nimmt sich das raus, weil er ein Mann nach seinem Herzen war. Und Die Lösung für dieses Problem, dass wir getrennt von Gott sind, hat Gott im Alten Testament so gelöst, dass wir quasi, also Gott wollte nicht, dass wir getrennt von ihm sind, weil durch unsere Sünde sind wir tot und Gott ist Leben und das ist einfach das komplette Gegenteil, deswegen würden wir nie zu Gott kommen, weil wir sündigen. Aber Gott hat sich da so einen ganz schlauen Plan ausgedacht, hat also quasi den Juden gesagt, okay, ihr habt hier Tiere, die dürft ihr, darauf legt ihr quasi eure Sünden, also die werden übertragen. Und wenn diese Tiere sterben, dann sterben die an eurer Stadt und ihr werdet frei sein von Sünde. Und das bedeutet Leben und das bedeutet, ihr dürft bei mir sein. Und Gott hat sich das eigentlich total genial ausgedacht, deswegen opfern die Juden auch, also, oder haben die Juden auch immer so viele Tiere geopfert. Und Gott muss das machen oder musste das machen, weil er ist ein gerechter Gott, er ist ein liebender Gott, aber er muss auch gerecht sein und an seine eigenen Regeln festhalten. Das muss ein Vater auch, der Regeln aufstellt, der muss auch an seine eigenen Regeln sich halten. Und er wusste, da muss ein Opfer her, weil der Tod wird nur so erlöst, also nee, die Menschen werden nur so vom Tod erlöst durch dieses Opfer und anders wird es nicht gehen. Und das soll keine Drohung sein von wegen, wenn du nicht meinen Willen tust, dann bist du tot. Weil da gibt es andere Religionen, die so sind, aber das ist nicht unser Gott. Unser Gott will uns haben und hat sich diesen Plan ausgedacht. Genau, und Gott möchte nicht von uns getrennt sein, weil Trennung heißt Schmerz und es heißt auch Schmerz für Gott und nicht nur für uns. Wir denken immer so, ja, Gott hat die Welt, Gott hat Jesus auf die Welt geschickt, damit es uns gut geht und dass wir gerettet sind. Aber das ist nur so der eine Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist, Gott wollte auch, dass wir zu ihm kommen, weil er uns bei sich haben will. Es geht so von beiden Seiten aus. Er möchte nicht von uns getrennt sein. Also ich fand diesen Gedanke ziemlich krass, dass Gott sagt, boah, ich will nicht von dir getrennt sein. Das ist, als ich das erste Mal so richtig verstanden habe, dachte ich so, boah, krass, Gott, echt jetzt? Ich? Und das hat mich voll geflasht erstmal. Und genau, also dass die Menschen bei Gott sein konnten, das war im Alten Testament eben über diese Opfertiere geregelt. Und die Lösung hatte aber eigentlich nur, also da hatte diesen Haken, dass dadurch auch ziemlich viele Tiere gestorben sind und die Menschen einfach die Sünde nicht lassen konnte. Es wurde immer wieder gesündigt und immer wieder sind schuldlose Tiere gestorben. Es wurden die reinsten Lämmer aus den Herden ausgesucht, die für diese Sünden sterben. Und Gott wollte einfach, er wusste, dass wenn er nicht selbst was dagegen unternimmt, dann würde das ewig so weitergehen und immer wieder werden die Menschen sündigen und immer wieder werden Tiere, die schuldlos sind, sterben dafür. Und daher hat er sich überlegt, selbst Mensch zu werden. Und dann an diesem Punkt beginnt dann auch das Neue Testament, nach Seite 1061 in meiner Bibel. Und da beginnt alles mit Null. Gott setzt alles nochmal auf Null. Und er entschied sich, anstelle der Opfertiere zu treten und sein eigenes Leben zu opfern. Und es ist ein so verrückter Gedanke. Ich glaube, ich habe das auch teilweise immer noch nicht so ganz verstanden. Und ich habe mich gefragt, Gott, warum machst du denn sowas? Ich meine, du könntest ja auch sagen, ja, ich meine, Welt ist jetzt nicht so gut gelaufen, ist halt was schief gegangen. Ich habe es versucht mit den Tieren, die Menschen, die bringen es einfach nicht auf die Reihe. Die armen Tiere müssen immer sterben. Ich fange jetzt einfach nochmal von vorne an und zerstöre die Erde. Und ja, Menschen sind halt dann jetzt verloren, aber ich fange jetzt nochmal neu an. Aber genau das hat Gott nicht gemacht. Das ist so, wir Menschen, wir machen das ganz oft, wenn ein altes Gebäude irgendwie verfallen ist. Dann denken wir, ja, es rentiert sich nicht mehr, das zu sanieren, reißen das ab und neues hin, fertig. Aber warum macht Gott das nicht? Das wäre viel einfacher und vor allem auch viel schmerzloser für ihn. Dann hätte er nicht sterben müssen, dann hätte er überhaupt nicht mehr auf die Welt kommen müssen. Ja. Aber könnt ihr euch vorstellen, warum Gott sowas macht? Genau, er liebt uns. Und weil er dich gesehen hat, jeden Einzelnen, der hier heute sitzt, Gott hat dich gesehen. Er hat dich schon von Anfang an gesehen, bevor er die Welt gemacht hat. Weil Gott lebt nicht in Zeit und Raum. Er hat dich gesehen, als er die Welt gemacht hat. Und er hat dich gesehen im Bauch deiner Mutter. Das steht sogar in der Bibel, wie du einfach geformt wurdest, wie du ein kleiner Mensch wurdest. Und er hat Stücke von sich in dich hineingelegt. Er hat dein Leben gesehen, wie es werden wird, wie du bist, deine Eigenarten und Talente, weil er deine Art liebt, wie du lachst, und er liebt es, wenn du deine Nase rümpfst und wie deine Augen strahlen, wenn du dich freust. Er hat dich gesehen und dachte, Mann, mein Herz sehnt sich so nach dir. Und Gott denkt von dir, du bist mein wunderbares Kind. Und ich denke, Gott geht manchmal zu seinen Engeln und sagt, guck mal, das ist mein Kind, das ist so toll, oder? Und dann sagen die Engel, ja, oh, ich bin voll begeistert. Und das ist diese neue Identität, die Gott uns gibt. Und ich lese gerade ein Buch, das heißt Vom Bettler zum Königskind. Und das hat mich auch ziemlich inspiriert dazu, das jetzt hier so weiterzugeben. Und Gott sehnt sich nicht nach den Geboten, die wir halten, sondern nach deinem Herz. Und das ist das, was wir oft nicht verstehen. Gott sehnt sich nicht nach den Geboten, sondern nach deinem Herzen. Deine Identität heißt dann Königssohn oder Königstochter und Prinz und Prinzessin, weil Gott ja der König aller Könige ist. Und ich denke, jeder von euch kennt so die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Sohn, der halt Mist baut, der geht weg und feiert Party und verprasst das ganze Geld von seinem Vater. Und irgendwann, ja, heutzutage würden wir vielleicht sagen, er gerät auf die schiefe Bahn, nimmt Drogen, trinkt Alkohol und es ist alles irgendwie, lebt unter der Brücke. Und diese Art von Sohn, der eigentlich einen total reichen Vater hatte, denkt dann, ich habe Mist gebaut, ich komme jetzt mal wieder zurück zu meinem Vater. Ich weiß zwar nicht, wie er reagieren wird, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Und in der Geschichte war er ganz lange Zeit von seinem Vater getrennt. Und als er nach Hause kommt, da flippt der Vater total aus. Aber nicht so von wegen, ey, was hast du mit meinem Geld gemacht? Das musst du mir jetzt aber alles schön wieder abbezahlen. Und es ist total frech, dass du überhaupt hier aufkreuzt und wie siehst du überhaupt aus? Sondern was ist das Erste, was der Vater tut? Er fällt ihm um den Hals und schmeißt eine Megaparty. Und das ist immer, wenn jemand wieder zu Gott kommt, schmeißt Gott eine Megaparty. Und das gilt nicht nur für die Leute, die vielleicht Gott erstmal in ihr Leben neu lassen, sondern das gilt für alle, die auch schon so eine lange Zeit mit Gott unterwegs sind. Das gilt einfach für jeden. Und Gott wünscht sie so sehr, dass wir dann sagen, hallo Papa, ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass ich dich total vermisst habe. Und dann hüpft sein Herz und freut sich. Und das klingt so total anders als das, was ich so von Gott dachte oder was ich so, ja, wie ich geprägt wurde durch verschiedene Dinge. Und es ist auch kein Wunder, weil es gibt auch einen Feind Gottes, der Teufel, und er möchte nicht, dass unser Herz und Gottes Herz zusammen sind. Er möchte nicht, dass wir auf dem Schoß des Vaters sitzen, und er möchte nicht sehen, wie wir und unser himmlischer Vater uns lieben, weil er das nicht ertragen kann, weil er sieht, dass Gott uns so sehr liebt. Und im Römer 8, Vers 15 steht ein Vers, der mich sehr auch wieder inspiriert hat. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist ein Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott, Abba, Papa. Und Abba heißt auf Aramäisch Papi. Das hat Jesus zu Gott gesagt. Jesus hat sich einfach so rausgenommen zu diesem Gott, der so mächtig und der heilige Gott Israels, den die Juden immer so gefürchtet haben, einfach Papi zu sagen. Und es zeigt auch so viel von Gottes Charakter, wie er denkt. Weil Jesus, das hat er auch in diesem Text gesagt, ich zeige den Vater. Und wenn wir uns mal angucken, was Jesus gemacht hat, dann sehen wir, wie krass er einfach mit Leuten umgeht und sie liebt. Und diese einfache Wahrheit, wie Gott von mir denkt, das hat mich vor kurzem auch wieder voll ins Herz getroffen. Und da habe ich in einem Buch gelesen, da stand das berühmte Kapitel über die Liebe im 1. Korintherbrief, dass eines der Attribute der Liebe dies sein, dass sie nicht das ihre suche und dass sie nicht an sich selber denkt. Wir vergessen manchmal, dass die Liebe, von der die Bibel hier spricht, die Natur Gottes beschreibt, bevor diese Aussagen überhaupt einen Bezug zu uns haben. Gott ist nicht selbstsüchtig, er gibt sich nicht einfach so damit ab, damit es nach seiner Nase geht. Er lebt selbst das, was er lehrt. Und da dachte ich so, okay, die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe denkt nicht an sich selbst. Und da dachte ich so, Gott, in der Bibel steht, du bist die Liebe. Okay, aber Gott, du suchst nicht dass deine, wie jetzt, ich dachte immer, ich soll den Willen Gottes tun und lebe nach meinem Willen und Gesetzen und so. Und dann dachte ich, ich saß an meinem Tisch und habe gesagt, Gott, hä, ich verstehe dich nicht, wie jetzt? Wie soll ich denn das verstehen? Gott sucht nicht das Seine. Und dann habe ich gefragt, na Gott, was suchst du denn überhaupt? Also was willst du denn jetzt eigentlich? Und dann kam eine Antwort und sie hieß, na dich, ich suche dich. Und ich so, echt jetzt? Na klar. Und ich habe dann David gesagt, David, Gott hat mir das gesagt. Und er so, na klar. Und ich so, was, Gott sucht mich? Und das ist so eine einfache Wahrheit und wir hören das tausendmal. Aber ich habe das in dem Moment, es ist so tief in mein Herz reingekommen, dass ich einfach so glücklich war und diese tiefe Gewissheit hatte, ja, Gott liebt mich und er wollte mich. Und genau, das ist so krass gewesen. Und bist du dir im Klaren, dass wenn du der einzigste Mensch auf dieser Welt gewesen wärst, Jesus am Kreuz für dich gestorben wäre, dass Jesus hergekommen wäre und das alles gemacht hätte, wenn du der einzige Mensch gewesen wärst, manchmal habe ich das so gehört und dachte so, nee, Quatsch, aber das stimmt nicht. Gott hätte das für jeden Einzelnen für uns gemacht und er hat es auch gemacht. Und genau das ist der Punkt, der uns verändert. In Bezug auch so auf meine Rollen, die ich so in meinem alltäglichen Leben so übernehme, als Krankenschwester, Kind, Verlobte und so weiter. Das, wovon ich ausgehe zuerst, ist, ich bin Kind Gottes. Und von diesem Standpunkt geht es weiter. Und das ist, was mich komplett verändert. Und ich muss nicht mehr darauf achten, okay, wie finden mich die anderen jetzt? Erfülle ich meine Rolle gut? Bin ich jetzt treu genug? Bin ich jetzt lieb genug? Bin ich jetzt christlich genug? Bin ich jetzt fleißig genug für die Schule? Bin ich jetzt gehorsam genug? Oder bin ich irgendwie, was weiß ich? Nein, darum geht es nicht mehr. Es geht darum, hey, du bist mein Kind und ich liebe dich. Und Gott ist ein liebender Papa. Und egal, was du mit deinem Vater erlebt hast, was du in der Kirche gehört hast oder was auch immer, Gott sagt es zu dir, ich bin dein Papa. Und er will wirklich, dass du das annimmst, dass es diese Liebe annimmst. Und das war dann auch das, was ich im Laufe meiner Schulzeit dann so erlebt habe. Das ist mir dieses Jahr erst aufgegangen. Ich habe mich oft so definiert über diese Noten und ich muss besser sein und es hat nie geklappt. Ich war nicht die Beste, ich war gut letztendlich, ja, aber ich war nicht die Beste und wahrscheinlich werde ich es auch nicht sein oder vielleicht doch, keine Ahnung, aber darum geht es nicht mehr. Es geht darum, dass Gott mir dann beigebracht hat, hey Michi, du bist nicht ungenügend, du bist sogar noch mehr als genügend, du bist umwerfend. Und genau das sagt er zu jedem Einzelnen, der hier sitzt. Du bist umwerfend für Gott. Und das ist was er jedem ins Herz schreibt. Das sind nicht mehr diese Gesetze, die wir halten müssen. Es ist das, was Gott in dein Herz schreibt. Und von da aus geht es dann weiter. Und Jenny möchte uns jetzt noch weiter etwas erzählen.
Genau. Ich möchte noch sagen, dass sich das wirklich geändert hat. Und ja, wie ich einfach jetzt auch sagen kann, dass ich meinen Papa lieb habe und dass ich ja meinen himmlischen Vater einfach so annehmen konnte oder kann jetzt, hat einfach so angefangen, dass ich das erstmal ja selber erkennen musste, dass es mir eigentlich wehtut, wie mein Papa mit mir umgegangen ist oder wie ich das einfach, dass ich verletzt wurde durch ihn und darauf folgt dann, dass ich ihm auch vergebe. Das, was er mir schuldig geblieben ist, ihm wirklich vergebe und ihm das nicht mehr hinterher trage. Und ich musste mir auch vergeben lassen, weil ich auch manchmal ja wie Kinder so sind, auch nicht richtig mit meinem Papa umgegangen bin und ihm auch viel Liebe schuldig geblieben bin. Und als das dann passiert war, im Gebet mit jemand anderem noch, konnte ich dann einfach Gottes Liebe als Vater ganz anders annehmen. Und ja, dann sind mir einfach Gottes Worte ins Herz gefallen. Oder genauso, wenn ich dann Psalm 139 gelesen habe, Herr, du erforscht mich und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du kennst meine Pläne von ferne. Jeden Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Und das ist mir dann ganz anders ins Herz gefallen und das Heilung passiert in mir, wo ich sagen kann, nee Gott, du, mein Vater, du hast mich schon immer gesehen, sogar schon im Mutterleib. Und ja, ich möchte euch da einfach Mut machen, das auch zu erfahren, dass Gott auch diese Wunden, die ein Vater hinterlassen hat, auch heilen kann und will. Genau.
Das ist sehr gut. Und Wenn ihr euch vielleicht fragt, warum kann ich Gott manchmal nicht so annehmen, vielleicht liegt es ja daran, dass ihr verletzt seid von Menschen, die einfach Fehler gemacht haben. Und gerade wenn es um das Vaterbild Gottes geht, dann überleg doch mal, warum ist es so, übertrage ich da was unterbewusst auf Gott? Und auch wenn du es jetzt gerade nicht fühlst, dass es so ist, es ist trotzdem so. Gott liebt dich. Und auch wenn du heute Abend nach Hause gehst und wieder Mist baust oder nächste Woche deine Kollegen beleidigst oder irgendwas Komisches machst, dann ist Gott trotzdem da und sagt, hey, komm zu mir, komm auf meinen Schoß, komm wieder zu mir. Ich sehne mich nach dir und ich weiß, dass du mich brauchst. Und von diesem Platz aus können wir dann so viele andere Dinge bewegen. Das heißt, wir können von diesem Vater Schoß aus das höchste Gebot halten, nämlich Gott zu lieben, weil er hat uns zuerst geliebt. Und wenn wir in unserem Umfeld sind, können wir auch die Leute lieben, die mit uns sind. Das heißt der Nächste, also die Nächsten lieben. Und uns selber können wir dann auch lieben, das habe ich auch gelernt. Und es ist dann nicht mehr 365 Mal, du darfst nicht, sondern komm her zu mir auf meinen Schoß. Und ich will dann nachher noch beten für uns, dass genau das in unser Herz fällt, was in 1. Johannes 3, Vers 1 steht. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Seine Kinder nennt er uns in einer anderen Übersetzung. Also nochmal, seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Wir sind es tatsächlich. Nicht wir fühlen es tatsächlich, sondern wir sind es tatsächlich. Und wenn du das in deinem Leben als Fundament baust, dann ist es, hat es eine Riesenkraft. Und genau das ist dann die Identität, wonach du suchst. Und wo du so viele Fragen in deinem Leben vielleicht hattest. Und genau da ist der Punkt, wo du anfangen kannst. Und da komme ich zurück auf die Antwort, die ich am Anfang gestellt habe. Wer bin ich? Ich bin Kind Gottes. Ich bin eine Königstochter. Und es gilt für jeden Einzelnen, der hier im Raum ist. Genau. Und ich möchte jetzt zum Ende noch beten und würde euch bitten, dass wir da zusammen aufstehen. Unsere Herzen bereit machen, Gott zu begegnen und ihm als Vater einfach zu begegnen. Ja, danke, Papa, dass wir jetzt vor dir stehen können als deine Kinder und danke, dass du uns so sehr liebst und uns einfach nur auf deinen Schoß ziehen willst. Und Gott, ich begreife das manchmal immer noch nicht so wirklich, wie das ist, dass du dich nach mir sehnst, aber ich möchte es so gern glauben und möchte es begreifen und in dieser Beziehung zu dir leben. Und ich danke dir, dass du bei mir schon was getan hast und möchte dich bitten, dass du jedem, der jetzt noch dran zweifelt, du könntest was in seinem Leben machen, dass er das annimmt, dass du was tust und dass du ihn liebst. Und danke, dass du jeden liebst, auch ja, die Leute, die jetzt vielleicht überhaupt noch nichts mit dir zu tun haben und sich fragen, ja, wer ist dieser Gott überhaupt und wie kann ich ihm begegnen? Oder ja, auch die Leute, die schon jahrelang mit dir unterwegs sind. Und ich bitte dich, dass wir alle zusammen jetzt auf deinen Vaterschoß kommen und das wieder annehmen oder vielleicht auch erst ganz neu annehmen, bei dir zu sein. Und ja, Gott, du bist der Chef in unserem Leben und wir können dir vertrauen und ich danke dir, dass du kein Chef bist, der uns irgendwas Böses will, sondern dass du ein Papa bist, der nur Gutes will und das Beste will für uns, der uns liebt und der uns einfach so nimmt, wie wir sind und dafür danke ich dir ganz sehr. Und genau, ich würde jetzt gerne das so machen, dass die diese Vaterliebe neu annehmen wollen in ihrem Leben und die das jetzt berührt hat, die können sich jetzt gerne melden. Und da werden jetzt die Jishu-Mentoren und die Jishu-Teilnehmer zu euch kommen und für euch beten. Und am Ende dieser Zeit, wir werden ein Stück Zeit lassen, am Ende werden wir ein Lied einspielen, damit ihr wisst, die Gebetszeit ist vorbei. Also hat jemand das so auf dem Herzen? Also ich will euch echt Mut machen, wenn euch das jetzt getroffen hat. Ihr dürft euch jetzt gern melden und jetzt einfach auch so vor Gott sein, vor dieser Vaterliebe und die Leute, die es betrifft, die Schulmentoren werden dann kommen. Ja. Und das Klavier ist nicht an?